Also unser Ziel ist knappe Verzwanzigfachung vom ARR auf das Jahr. Ich würde sagen, in dem Modus, in dem wir aktuell drinnen sind, ist es so, wir können nicht jedes Monat um 10% besser werden, dann sind wir zu langsam. Das heißt, so 70% Zeit muss unser Team darauf bringen, einfach besser zu werden. Besser im Sales, besser im Marketing, besser im Product und so weiter und so fort. 30% der Zeit müssen wir richtig verrückte Wetten eingeben, wo 9 von 10 scheitern, aber eine richtig gut funktioniert und wir dann neue Systeme darauf aufsetzen. Und zum Beispiel das Grundmindset. Und mein Ziel oder meine Arbeit als CEO ist eigentlich konstant, die limitierenden Faktoren zu eliminieren.
Herzlich willkommen zu Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast, behaupte ich, der hat es absolut verstanden. Wenn man nämlich auf seine Webseite geht, dann versteht man in einer Sekunde, was sein Unternehmen macht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das ist immer noch 2026 ein sehr, sehr seltenes Gut. Gerade wenn man im Bereich B2B unterwegs ist. Denn da steht, lass KI deine Anrufe wie ein Mensch übernehmen. Und anscheinend klappt es außergewöhnlich gut, denn er ist sehr erfolgreich. CEO und Co-Founder Daniel Keinrath ist heute bei uns zu Gast. Daniel, herzlich willkommen. Super, das, was du da gemacht hast. Wer hat eure Homepage gebaut?
Erstens mal, danke für die Blumen. Freut mich sehr, dass ich da bin. Die Homepage haben wir tatsächlich intern gebaut. Ist für mich eine der ganz essentiellen Aufgaben im Marketing. Das vergebe ich dann externe.
Jetzt war ich so verliebt in eure Homepage. Habe ich überhaupt deinen Firmennamen erwähnt?
Fonio. Fonio.ai in Selbstwerbung.
Okay, sehr gut. Und genau, da geht man irgendwie rauf und dann kriegt man gleich den Call to Action, versteht, was ihr macht, kann eine Demo buchen, jetzt anrufen lassen. Anwendungsfälle 6.000 Kunden finde ich wahnsinnig gut. In der Vorbereitung habe ich gelesen, dass du auch tatsächlich erst eine Homepage hattest, bevor du das Produkt hattest, oder?
Mega wichtig, ja voll. Wir wollten zuerst mal validieren, ob das war so Mitte 24 waren KI-Modelle eigentlich noch nicht reif dafür, dass Telefonie damit möglich war. Und trotzdem wollten wir das mal testen, ob eigentlich Unternehmen zumindest sich mal diesen Traum einkaufen, dass es funktioniert. Deswegen habe ich selber die Website damals erstellt, plus dann Ads kreiert, weil ich selber auch vor der Kamera nochmal einfach einen Tausender auf Meta rausgeknallt und die Leads, die dann reinkommen, sind eine simple Leadform auf der Website. Der Claim war tatsächlich damals sehr ähnlich mit Lass KI deine Anrufe übernehmen wie ein Mensch, die dann selber angerufen. Und mit denen dann Demos ausgemacht und vom Framing her aber noch kein klassisches Produkt verkauft, sondern fast mehr wie eine Agenturdienstleistung. So, hey, wir bauen das für euch. Und hab dann recht schnell erste Kunden gehabt und damit dann validiert, dass tatsächlich Leute das haben wollen. Und die wurden dann auch die ersten Kunden von unserem Produkt, weil ich habe denen das mal mit einer PowerPoint zusammengeschustert, gesagt, hey, das Ganze dauert 2-3 Monate, bis es ready ist. Und die waren auch erste Kunden beim Produkt und dem haben wir einfach einen heftigen Discount gegeben auf das, was sie ursprünglich gezahlt hätten. Und dann hat es perfekt funktioniert. Genau.
Was waren das für Kunden? Waren das eher so, also habt ihr eher große Kunden, kleine Kunden, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen? Erzähl mal.
Am Anfang waren das die extrem schwindlige Kunden. Das waren Versicherungsmakler hauptsächlich und Leute gedacht haben, dass wenn sie jetzt bei uns Kohle auf die KI draufhauen, dass die KI quasi die ganze Akquise für sie macht. Das war auch ganz spannend für uns. Es war ein gutes Learning. Wir wollten eigentlich am Anfang in eine Nische reingehen, dass wir sagen, komm, wir machen jetzt Telefon-KI, sagen wir, nur für Handwerker. Und weil wir bewusst gesagt haben, hey, wir machen das datengetrieben, haben wir auch mal, wie gesagt, Ads rausgeknallt und erst nach 100 Kunden haben wir viele ICP-Interviews geführt, also Ideal Customer Profile Interviews. Dann haben wir verstanden, hey, unser Anwendungsfall liegt erstens mal im Inbound, Outbound sind nicht so spannend die Kunden, das sind meistens die einfach sagen, komm, ich habe nicht viel Geld aber und ich habe keine Akquise-Motion, aber ich habe genügend Geld, dass ich mal 500 Euro auf die KI werfe und dann hoffe ich, die löst das für mich. Also Inbound waren die Spannenden. Und dann dachten wir, dass der richtige Weg ist, dass wir dann rausfinden, hey, werden wir jetzt die Telefon-KI für Handwerker, für Hausverwaltungen oder für einen anderen Spaß? War es aber nicht, weil wir gemerkt haben, dass der ICP nicht in der Branche liegt, sondern im Anwendungsfall. Tatsächlich ist, wenn du eine Terminvereinbarung hernimmst, die von der Struktur her, ganz gleich, ob du jetzt einen Termin für einen Reifenwechsel buchst oder beim Zahnarzt dir eine für eine Mundhygiene buchst. Deswegen war der einzige Unterschied sozusagen das Branding. Und weil wir die Ersten damals im Markt da drinnen waren, haben wir uns gedacht, okay, fuck it, wir gehen jetzt richtig aggressiv rein und probieren halt das Ganze horizontal zu gewinnen. War super riskant, aber bis heute funktioniert es ganz gut.
Jetzt hast du immer von wir gesprochen, aber um ehrlich zu sein, hat dein Mitgründer dir erstmal zweimal abgesagt, oder?
Ja, so ganz witzig. Matthias, ich liebe ihn, ist ein unglaublich toller Typ. Matthias ist einer der ganz wenigen Entwickler, die auch verstehen, wie ein Produkt Wert generiert. Und er ist wirklich ein Unikat. Also er hat, während andere früher, als sie jung waren, Fußball spielen waren, hat Matthias Speedcoding betrieben. Matthias ist Vize-Europameister im Web-Development und baut Softwareprodukte, seitdem er 14 ist. Er kriegt seitdem er 14 ist, hat ein SaaS-Business, kriegt er bis heute noch Revenue davon. Hat er für Bauern in seiner Gegend, in seiner ländlichen Gegend aufgewachsen, so Restierkassen gebaut. Er kriegt bis heute ein paar hundert Euro im Monat von den Bauern. Ist er ganz stolz drauf. Und ist aber einer der ganz Besonderen, die nicht nur irrsinnig schnell selber entwickeln können, sondern er hat dann auch recht schnell große Teams geleitet, bis über 100 Leute, und weiß, wie ein Produkt Umsatz generiert. Und das ist ganz selten, weil oft verlieben sich Entwickler in den Code und nicht, wie Code Revenue generiert. So, und weil Matthias so ein Unikat ist, war so, er ist gerade eben aus einer Rolle rausgekommen, also im Sommer 24, und hatte immer ein finanzielles Ziel im Kopf, das er immer erreichen wollte. Und das hat er erreicht. Und dann wollte er so, er hat wirklich so 7 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag gearbeitet und war so, ich mache jetzt mal entspannen. Und dann komme ich um die Ecke und sage so, hey, lass uns eine Company machen. Und da war es fix nicht, Daniel. Auf gar keinen Fall machen wir das jetzt. Und es hat viel Überzeugungsarbeit benötigt. Also erst nach dem dritten Anlauf.
Woher kanntest du ihn? Über
Sigma Squared. Ja, das ist eine Unternehmer-Community für Unternehmer unter 26.
Okay, dann hat er aber schlussendlich doch, weil du dann gesehen hast oder gezeigt hast, dass das eine ganze Menge Traction machen kann. Ich habe auch ein paar Mal gegründet. Irgendwie gibt Unternehmen, die es noch gibt, aber gibt auch Unternehmen, die wir schon wieder geschlossen haben. Und ich finde es wahnsinnig schwer von der, ich habe eine Idee im Kopf und glaube auch, das könnten viele Leute machen, zu diesem Punkt zu kommen, dass man sagt, ich habe jetzt den ersten Kunden geclosed, und finde das aber einen riesen Respekt davor, wenn man wirklich sagt, ich laufe erstmal los und verkaufe es und danach baue ich das Produkt. Kannst du mir nochmal so ein bisschen die erste Zeit beschreiben? Ich glaube, du hast im 25-Minuten-Takt Sales Calls gemacht, hast nur flüssiges Essen gegessen, ja, bis mitternachts E-Mails und Marketing gemacht. War das auch so ein Learning? Ich glaube, du hattest schon mal ein Exit davor. Was hast du da vorher gegründet und gemacht?
Die Firma, die ich verkauft hatte, wir waren einer von zwei großen Marktplätzen für User-Generated Content. Für die, die es nicht kennen, User-Generated Content ist eine sehr natürliche Form von Werbevideos. Mhm. Und die haben wir an Stylink verkauft. Das ist eine Tochter von der Ückengruppe, ein deutscher Verlag. Und dort haben wir aber einen Fehler gemacht. Die Firma hat GetNano geheißen. Und da waren wir sehr produktfokussiert am Anfang. Wir dachten uns, wir müssen das Produkt geheim halten und immer dran feilen, bevor wir in den Markt gehen. Das haben wir viel zu lange gemacht, und deswegen haben wir es diesmal radikal ganz anders gemacht, und würde ich auch jedem empfehlen, so zu tun. Da spart man sich irrsinnig viel Zeit und trifft dann hinten raus die richtigen Produktentscheidungen.
Jetzt gibt es euch seit ungefähr, glaube ich, 14, 15 Monaten, irgendwie 2024. Wie groß seid ihr? Ich glaube, ihr habt wahnsinnig tolle Kennzahlen im ARR schon hingelegt. Hab eine super Finanzierungsrunde hingelegt. Wie sieht es da gerade aus?
Das ist ganz witzig. Ich kann dir gerade nicht sagen, wie groß wir sind. Matthias und ich haben gemeint, wir wollen so wenig hiren wie möglich. Also wenn Probleme auftauchen, dann hauen wir nicht Headcount auf die Probleme, sondern probieren die mal intern zu lösen. Jetzt gerade haben wir aber so viel Demand und internationalisieren auch, dass wir das erste Mal richtig hiren. Wir stellen gerade die Woche so 3 Personen an, und wir haben einen 10.000 Euro Referral-Bonus. Jeder, der zuhört und auf unsere Website schaut und coole Leute kennt, please referred. Und wir sind gerade im knapp unter 30 Leute. Ich glaube, wir sind 28.
Habe ich das richtig im Kopf, dass ihr im Dezember eher noch so 8 Leute wart?
Ja, 12 waren wir. Ja.
12 Leute.
Ja, es ist gerade schnell. Das Wachstum zieht auch gerade recht an. Also wir adden gerade eben die Woche 150 bis 200.000 Euro ARR und wachsen gerade so 30% im Monat. Ich glaube, das Monat könnte das erste Monat werden, wo wir die Million knacken. Ich glaube, wir werden knapp drunter landen, aber es kann auch sein, dass wir es knacken.
Ja, also die wolltet ihr eigentlich erst im Juni erreichen, ne? Die Millionen Monatsumsatz?
Nein, nicht Monatsumsatz. Jahresumsatz. Also quasi.
Added, genau.
Okay. Bis Juni ist das Ziel 10 Millionen ARR, genau.
Bis Juni 10 Millionen ARR, ist das realistisch? Meint ihr, da kommt ihr hin?
Ja. Also es kann sein, ich sage, ist unser hochgestecktes Ziel. Ich sage, ganz realistisch ist 8. 8 bin ich sehr, 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 sehr confident. Aber gerade ebenso wie es läuft, sind auch 10 drinnen. Ja.
Ist ja unfassbar. Da gibt's nicht so viele von. Ist wahrscheinlich dann auch kein Zufall. Du bist irgendwann auch mal Top 30, Under 30 geworden, ne?
Ja, wobei ich glaube, heutzutage ist 30 Under 30 mehr eine Korrelation, ob man dann ins Gefängnis kommt oder nicht, oder?
Ja, ich hab sowas Ähnliches gesehen, genau. Das wäre meine nächste Frage, ob das eher Tugend ist oder Liability, wenn man da ausgezeichnet wird. Aber wenn man es nicht zu ernst nimmt, glaube ich, dann ist in Ordnung. Aber so oder so, das sind ja unfassbare Zahlen.
Danke.
Und ich habe auch gesehen, dass ihr, also du hast erstmal, ihr habt erstmal zusammen angefangen zu bootstrappen. Habt relativ früh dann also geguckt, wird das Produkt gewünscht. Habt dann angefangen es zu bauen, habt es verkauft, habt ein kleines Team gehabt und wart, glaube ich, sogar auch relativ schnell profitabel. Irgendwann werden dann die Leute auf euch aufmerksam und du hast dann so einen 11-Tage-Fundraising-Marathon angefangen zu machen. Warum habt ihr euch dann entschieden, doch Geld aufzunehmen, wenn ihr schon profitabel seid? Und erzähl mal, wie dieser 11-Tage, wie das 11-Tage-Fundraising-Playbook von euch ausgesehen hat.
Ich muss gestehen, ich habe jetzt erst unsere Jahreskennzahlen vom letzten Jahr gesehen. Ich war recht überrascht, dass wir 150.000 Euro Profit gemacht haben. Also, krass, bin überrascht. Und der Grund, warum wir lange gebootstrapped haben, ist, weil auch wieder Learnings von vorherigen Firmen, das sehr verlockend ist, dass man als Gründer mal schnell Kapital am Anfang aufnimmt, aber tatsächlich noch nicht versteht, wie man für seine Kunden Mehrwert generiert. Und wenn du bootstrappst, dann fokussierst du dich wirklich auf die wesentlichen Dinge. Das haben wir gemacht. Und Matthias und ich hatten, muss man dazu sagen, auch einen kleinen Vorteil, weil wir beide ein bisschen Geld auf der Seite hatten und gemeint haben, hey, wir haben jetzt nicht super viel reingesteckt, aber wir gesagt, wir ziehen unsere Kosten pro Monat auch um 30% an. Und wenn unser Wachstum nicht da drüber ist, dann machen wir halt Minus und dann decken wir es selber. Und das hat zum Glück bis auf einen Monat immer funktioniert. Und Oktober letzten Jahres, also jetzt vor 4-5 Monaten, war so der Punkt, wo wir dann gemerkt haben, also bei 200.000 Euro Monatsumsatz waren zwei Elemente. Das eine war, wir haben gespürt, wenn wir jetzt Öl ins Feuer gießen, dann explodieren wir. Und das zeigt sich jetzt gerade eben auch. Wenn du Bootstrap bist, dann agierst du ja immer auf dem Optimum. Also wir hatten voll transparent bei 200.000 Euro Monatsumsatz und 200.000 Ausgaben. Ist natürlich so, du willst ja nicht möglichst viel Geld auf der Bank haben. Dann immer 20.000 Euro auf der Bank. Das ist halt dann bei zwei schlechten Tagen ist dein Geld weg. So, und irgendwann ist es dann als Firma auch rational zu sagen, so, und jetzt erlauben wir uns auch ein bisschen einen Puffer zu haben, wenn wir auch das Tempo jetzt erhöhen. Und dann war die Runde einfach das rational Richtige. Genau.
Ihr habt dann mehr Angels bekommen, als ihr gebraucht habt. Ich glaube, ihr hättet 6 Millionen kriegen können, habt dann gesagt, 3 Millionen nehmen wir nur. Wie hast du es geschafft, dass Leute gerade in der Zeit, in der so langsam auch anfingen, so ein bisschen SaaS-FOMO zu bekommen, nee, nicht FOMO, sondern Angst vor Peak-SaaS zu bekommen. Wie hast du es geschafft, dass die Investoren das so spannend fanden?
Das ist eine Empfehlung, die ich an jeden Gründer mitgeben würde. Man soll sich einfach keine Gedanken ums Fundraising machen, sondern nur darum, wie viel Revenue man macht und ob das Produkt gut ist. Bei uns war das dann so, es hat sich einfach richtig angefühlt, diese Runde zu machen. Das war jetzt nicht crazy vorbereitet. Die einzige Vorbereitung, die wir getroffen haben, war so, dass wir gemeint haben, wir machen das Ganze ultra kompakt, haben unser eigenes Netzwerk aktiviert, viele Freunde, uns viele Intros geben lassen und das Ziel war tatsächlich, das Ganze innerhalb von 5 Tagen zu machen. Es hat ein bisschen länger gedauert, also es hat dann von Montag bis Freitag die Woche drauf gedauert, um zu signen. Es war die intensivste Zeit meines Lebens. Es war jeden Tag von 9 Uhr in der Früh bis so 10, 11 am Abend durchgehend Calls. Da habe ich auch wieder Mittag gegessen, Abend gegessen, während diesen Calls und das Allerwichtigste war, High Energy zu sein. Und das war kein Sales Pitch. Also wir sind ja eine coole Company. Und am liebsten hätte ich mein eigenes Geld in uns reingesteckt. Und wir haben auch eine Bewertung gesetzt, die war gut für uns, aber die war auch für die Investoren fair. Und ja, wir haben jetzt keine 3 Mio, die wir da jetzt einfach locker reinstecken könnten. Und deswegen war das rational Richtige. Und das spüren Investoren auch, wie du mit ihnen redest. Das war jetzt kein 30-minütiger Sales-Pitch. Das war auch so, hey, ich lerne dich kennen, du lernst mich kennen und wir treffen jetzt gemeinsam eine Entscheidung, ob das das Richtige ist. Und tatsächlich hatten wir dann am Schluss die Liste da und haben dann ausgewählt, so, und wo hat sich's am angenehmsten angefühlt? Das war eine Mischung aus, wir hatten mehrere Kategorien. Wir hatten Angels, die super waren für Signaling, wenn wir weiter raisen würden. Wir hatten Angels, die, wo wir einfach das Gefühl hatten, hey, ganz ehrlich, dem vertrauen wir einfach tief. Und das war ganz wichtig und würde ich auch jedem so ins Herzen legen, so in einen Fundraise reinzugehen. Ist natürlich eine sehr privilegierte Situation, aber würde ich, wenn es möglich ist, jedem ins Herz legen. Ja.
Was macht der Christian Stieber sonst? Der ist, glaube ich, Angel bei euch, ne?
Yes. Christian ist ein super Angel und investiert in alle möglichen Companies. Ich glaube, mittlerweile über 100 Investments. Lustigerweise auch in eine. Es denken immer viele, dass wir Competitors sind, sind wir aber in Wahrheit gar nicht mit Parloa. Die haben jetzt vor kurzem ja auf eine 3-Milliarden-Bewertung geraced in dem Enterprise-Segment. Wir sind quasi das Pendant dafür für KMUs. Also wir berühren uns auch nie. Da hat er zum Beispiel auch investiert. Ich muss aber gestehen, die Frage hittet mich gerade eben ein bisschen. Ich habe keine Ahnung über sein klassisches Investment-Portfolio.
Okay, ich wollte nur, dass die Leute einmal verstehen, das ist irgendwie ein sehr erfahrener Investor und auch erfolgreicher Investor. Er hat gesagt, Gründer, die es schaffen, in 14 Monaten von 0 auf 300.000 Euro Monatsumsatz zu bootstrappen, sieht selbst einer der aktivsten Angel-Investoren Europas nicht alle Tage. Das zeigt, glaube ich, auch nochmal, was für krasse Leistungen ihr da bisher schon irgendwie erreicht habt. Das fand ich relativ beeindruckend. Wenn ich jetzt bei euch auf der Webseite bin, ich überlege nämlich gerade, ob ich den Leuten einmal zeige, was passiert. Wie schnell kriege ich so einen Rückruf, wenn ich bei euch auf der Webseite jetzt meine Telefonnummer eintippe?
Sofort. Also es ist eigentlich eine Sekunde danach. Ja.
Kann man das mal ausprobieren? Meinst du, das macht Sinn?
Easy, do it, ja.
Okay, dann klicke ich jetzt mal rauf und habe meine Telefonnummer eingetragen. Jetzt klingelt es tatsächlich schon. Mal gucken.
Hier ist schön, dich kennenzulernen. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Wie kann ich dir und deinem Unternehmen helfen, den Telefonalltag zu erleichtern? Erzähl mir doch gern, in welcher Branche du tätig bist und wie du dir vorstellst, die KI bei dir einzusetzen.
Ich bin ein Berater.
Danke für die Info. Als Berater hast du sicher viele Anrufe mit Kunden oder Interessenten, richtig? Wie viele Anrufe bekommst du denn ungefähr pro Tag?
10.
Verstehe, bei etwa 10 Anrufen täglich kann ein KI-Telefonassistent dir viel Arbeit abnehmen. Er nimmt Anrufe entgegen, beantwortet häufige Fragen und vereinbart Termine.
Okay, ich lege jetzt mal auf, aber erstmal diese Erfahrung war natürlich toll, dass es direkt klingelt, nachdem ihr es eingetippt habt. Also ich habe wirklich eingetippt und 2-3 Sekunden später klingelt es. Und auch wenn es jetzt vielleicht am Anfang der Assistent kurz gedacht hat, ich rede, weil er vielleicht uns sprechen gehört hat, gerade vor einer Woche beim Arzt angerufen, der hatte auch einen KI-Assistenten. Und das hat so hart genervt. Da musste ich dann irgendwie meinen Geburtstag 3-mal einsprechen. Das war wirklich hart. Also ich erwarte jetzt auch nicht 2026, dass es sich anhört, als würde ich direkt mit Menschen sprechen. Aber das hörte sich zumindest erstmal gut an, wie dann direkt auf meine Situation Beratung eingegangen wurde.
Und das ist so ein bisschen der Unterschied auch. Wir sind eine der wenigen Companies auf der Welt, die ihren eigenen Orchestration Layer bauen für eine Sprache, die nicht Englisch ist. Und das führt dazu, dass wir im Moment zum Beispiel einer der ganz wenigen sind, die E-Mail-Adressen verstehen oder ein Geburtsdatum etc. Und das macht wirklich einen großen Unterschied im Day-to-Day-Use-Case. Und was du gerade eben getestet hast, ist so, dass wir die KI, das Ganze witzig, mittlerweile selber als SDR, also quasi als Vertriebler agieren lassen und dich qualifizieren lassen. Die hat dann auch direkt Zugriff auf unser Sales-Team und probiert dich dazu reinzuverwickeln, dass du dann direkt einen Termin buchst.
Ja, das klang ja so, das hat sie ja gleich gesagt. Ja, genau. Jetzt hast du schon mal geguckt, irgendwie einen Probetermin zu machen oder sowas. Okay, spannend. Im Durchschnitt hast du ja eben auch gesagt, ihr seid jetzt nicht, euer nächstes Ziel ist jetzt nicht, dass Siemens euch nimmt, sondern du sagst, du möchtest vielleicht irgendwie Berater, Anwälte, Praxen, Zahnärzte, keine Ahnung, was es da so gibt, Handwerker vielleicht. Ist das so, habe ich das richtig zusammengefasst?
Genau. Wir sind horizontal auf KMUs ausgelegt. Lustig ist, wir haben hier und da auch schon Enterprise-Kunden, aber unser Fokus ist darauf, dass jeder innerhalb von 5 Minuten sich einen KI-Telefonassistenten bauen kann. Wir haben lustigerweise Volkswagen vor ein paar Wochen als Kunde gewonnen. Das heißt, es kommen auch große Kunden rein. Der Fokus ist auf KMUs. Genau.
Und ich hatte ja schon eben erwähnt, seit Claude Code irgendwie vor ein paar Wochen haben alle Leute Angst. Jetzt braucht man überhaupt keine SaaS mehr und es gab das SaaS-Beben an der Börse und so weiter. Wie siehst du das? Sagst du, ein Teil werde ich immer auf die Frontier-Modelle setzen, aber hier versuche ich etwas zu bauen, wo ich sicher bin, dass Claude Code nicht im halben Jahr auch einen Telefonassistenten anbietet?
Erstens, die meisten großen Anbieter bieten schon längst Telefonassistenten an. Das wissen nur die wenigsten. Zweitens, wir haben uns bewusst für das KMU-Segment entschieden, weil hinter jeder Softwarekaufentscheidung eine Make-or-Buy-Entscheidung steht. Und im Enterprise-Segment wird es so sein, dass eine Lufthansa wird wahrscheinlich künftig ihre Agents selber bauen. Es ist nicht leicht, das zu tun, aber wenn dein Volumen hoch genug ist, dann macht es Sinn, ein paar Millionen in Entwicklungsaufwand vorher reinzustecken und das amortisiert sich dann hinten raus. Als KMU wirst du das niemals machen können, auch wenn es mit Claude, OpenAI, Google etc. immer einfacher wird. Und da wird es logischer sein, bei uns lieber 100 Euro im Monat auszugeben dafür, dass das Ding komplett funktioniert. Dementsprechend haben wir uns aktiv auch für KMUs entschieden und haben da auch in Zukunft keine Angst. Ich glaube auch vor allem, dass dann SaaS-Unternehmen im Moment Probleme haben, wenn sie im Herzen ein SaaS-Unternehmen sind und jetzt gerade eben AI irgendwie ein bisschen reinknallen. Wir haben niemals klassische Workflows für Menschen in Fonio gehabt. Unser Produkt ist von Haus aus ein Agent. Das heißt, wir werden von dem ganzen Thema nicht angegriffen, wir profitieren eigentlich gerade eben davon. Genau.
Ich glaube, so wie ich gerade jetzt über eure Webseite einen Anruf getestet habe, bekommt ihr täglich 5, 6, 7, 800 solche Leads wie ich, ne?
Ja.
Wahnsinn. Wie ist da die, also ihr wächst sehr schnell, aber ja, wie viele Leute von denen, die irgendwie mal diesen Anruf ausprobieren, werden dann tatsächlich auch irgendwie Demo oder ganze Kunden?
die ganz genauen Zahlen mache ich jetzt nicht im Podcast verraten, aber sie sind überraschend gut. Also sonst würden wir nicht die aktuellen Growth Metrics hinkriegen. Wir sind selber ein bisschen überrascht davon. Manchmal fühlt sich so an, als hätten wir ein bisschen Monster schaffen, weil unser Produkt sich selber verkauft. Und das ist halt das Beste, was du dir wünschen kannst als Company.
Ja. Unfassbar. Ihr habt noch, also genau wie vor der Gründung, irgendwie das Produkt zu verkaufen oder jetzt auch diese Investitionsrunde, Investmentrunde oder diese Growth-Metriken, die ihr gerade hinbekommt. Ihr habt so verschiedene lustige, spannende, interessante Anekdoten. Zum Beispiel habt ihr jemanden bei euch im Sales, der war vor dem Sales Hubschrauberpilot, ne? Hubschraubermechaniker. Ja. Und jetzt schließt er Deals im Wert von 20.000, 30.000 Euro am Tag ab.
Ja, Christopher macht mich fertig. Auch wir haben letztens einen Sales-Coach bei uns in der Company gehabt, der schon einige IPOs betreut hat als VP Sales. Er hat sich die Demos von Christopher angeschaut und hat gemeint, ja, der ist sicher derjenige, der noch am meisten Entwicklungspotenzial hat. Dann war ich so, nee, der ist unser Top-Performer. Und ich verstehe es nicht. Also es gibt einfach, das ist etwas, das unglaublich ist. Das hätte ich auch nie gedacht, wie unterschiedlich Sales-Charaktere sein können. Christopher ist ein sehr emotionaler Seller und ist ein unglaublich lieber Typ aus Tirol in Österreich und macht unglaubliche Arbeit und lebt auch für die Company. Es ist cool. Wir sind oft im Moment bis um 10 gemeinsam im Büro und macht gerade richtig Spaß, wie sehr er Gas gibt. Und die Weiterentwicklung ist gigantisch. Also es ist der Mann, es macht Spaß, mit ihm zu arbeiten.
Aber hast du beim Hiring, hast du dann gesagt, oh, ich habe ein gutes Bauchgefühl? Oder wie, also worauf achtest du beim Hiring, wenn du jemandem eine Sales-Chance gibst, der vorher vielleicht gar nicht im Sales tätig war?
Also er war im Sales tätig, nur nicht im SaaS-Sales. Okay. Also er war davor schon 3 Jahre tätig. Wie wir hiren, schaut, um da kurz drauf einzugehen, so aus, wir machen am Anfang immer so ein 15-minütiger Intro-Call und in diesem Call filtern wir die meisten Leute schon aus. Also ich muss sagen, wir hiren gerade so viel, ich brauche in Wahrheit nur mal eine Minute, um zu verstehen, ob ich jemanden mal grundsätzlich an Bord haben will oder nicht.
Oh, da will ich natürlich wissen, was du in der ersten Minute, worauf du achtest.
Würde ich mit der Person auf ein Bier gehen, freue ich mich, mit der Person jetzt das Gespräch zu führen. Und das ist etwas, was dir dein Bauchgefühl sofort sagt. Und es ist wirklich spot on, eigentlich immer richtig, sowohl bei Matthias als auch bei mir. Und du merkst es, ob, um das jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, merkst es, ob jemand irgendwie reingeht, lächelt, ein bisschen mit dir scherzt oder ob jemand eigentlich von Haus aus ein bisschen desinteressiert ist oder du merkst, ein bisschen Arroganz schwingt damit und so weiter und so fort. Es ist wirklich, ab der ersten Sekunde spürt man das. Und wenn wir diesen Call, da fliegen die meisten bei uns raus. Das zweite ist ein inhaltliches Interview. Da geht es dann wirklich in die Tiefe. Manchmal sind da Case Studies dabei. Allgemein probieren wir unser Hiring. Ich betrachte Hiring tatsächlich auch wie Sales. Es muss immer möglichst zackig gehen. Also wir hiren oft Leute innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, da machen wir ein Skill-Interview. Und wenn das passt, machen wir ein Culture-Call. Und da geht es dann wirklich nur eine Stunde darum, wie tickst du als Person, wie ticken wir als Personen, damit wir möglichst künftige Konflikte aus der Welt direkt schaffen können und mit Erwartungshaltungen arbeiten. Und wir probieren die Company immer zu undersellen. Das heißt, wir probieren uns immer schon möglichst schlecht zu reden und die Rollen schlecht zu reden, damit niemand mit einer Erwartungshaltung reingeht, die unrealistisch ist, sondern eher, dass man reingeht und sagt, ah, das wird richtig scheiße bei Fonio. Und dann merkst du, das ist eigentlich super cool. ja, genau.
Ist das bewusst? Also sitzt mit deinem Mitgründer zusammen und sagst, lass mal so machen und lass mal, spannend.
Nein, wir wechseln das auch nie Vorbilder ab. Wir undersellen immer. Also es gibt nichts Schlimmeres als Companies, die hergehen und die Welt versprechen und du gehst dann als Mitarbeiter rein und merkst, ach du Kacke, das läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe.
Total, klar. Ja.
Und deswegen machen wir es direkt andersrum, damit diese Situation gar nie eintreten kann.
Ihr seid jetzt auch schon tätig, andere Unternehmen aufzukaufen. Ich glaube, ihr habt Fluently übernommen. Wenn der Markt so schnell wächst und so groß ist und sich so stark entwickelt, warum denn jetzt schon Konkurrenten aufkaufen?
Das hat sich damals gut ergeben. Und zwar waren das in Österreich unsere Mitbewerber. Österreich ist nicht unser Hauptmarkt. Wir haben das meiste unserer Geschäfte in Deutschland. Und die hatten auch gleichzeitig eine Agentur, die sehr gut gelaufen ist. Und für die war die Entscheidung so, lassen wir jetzt die Agentur gut sein oder gehen wir voll in das SaaS-Business rein? Und dann sind sie auf uns zugekommen und haben gemeint, hey, wollt ihr uns aufkaufen? Und wir haben uns recht schnell auf einen Deal geeinigt. Und es wäre der Theorie noch viel zu früh, um zu konsolidieren in dem Markt. Der Deal hat aber damals einfach Sinn gemacht und war für beide ein Win-Win. Und deswegen haben wir es durchgezogen. Also.
Stimmt es, dass du mal gesagt hast, in der EU eine Firma zu bauen, fühlt sich an wie Spielen im Hard-Mode?
Ja, das könnten ziemlich meine Worte sein.
Warum?
Weil es stimmt.
Danke, nächste Frage. Nee, okay.
Nee, schau her. In den USA eine Firma zu bauen, ist der Goldstandard. Dort hast du schnelle Prozesse, viel mehr Access zu Kapital, kannst tendenziell besseres Talent kriegen, weil du sie auch einfach besser incentivieren kannst und so weiter und so fort. In der EU ist das nicht so. Da ist vieles langsamer, da ist es schwieriger, coole Mitarbeiter-Shares zu machen. Du hast so einen Blödsinn wie Notare für jeden Spaß. Und das meine ich mit Hard Mode. Wir haben uns aber trotzdem aktiv für die EU entschieden. Und das ist einer der Gründe, warum ich jetzt tatsächlich jeden Tag aus dem Bett auch raussteige. Ich liebe unser Produkt. Aber das, was mich so richtig antreibt, ist, dass ich der Welt zeigen will, dass man einen Weltmarktführer aus der EU und vor allem aus einem verstaubten Land wie Österreich bauen kann.
Das ist natürlich auch cool. Ich glaube, wenn man das als Kunde hört, dann sagt man auch lieber, oh, wenn das preislich ungefähr ähnlich ist und leistungsmäßig auch gar nicht schlecht ist, dann buche ich lieber patriotisch bei einem
EU-Laden. Da will ich dir sofort reingrätschen. Laden, ne? Das ist kein schlimmes Mindset. Das darf nicht das Mindset sein. Es darf nicht sein, wir bauen aus der EU und wir sind zwar, unser Produkt ist zwar ein bisschen schlechter und vielleicht ein bisschen teurer, wir sind DSGVO-konform. Nein, es muss besser und günstiger sein und trotzdem DSGVO-konform. So, das muss das Mindset sein. Es muss das Ziel aus Exzellenz sein und dass wir wirklich besser sind. Ja.
Okay, merke ich mir. Wenn du jetzt dieses Jahr dein ARR vervierfachen müsstest, was ist da der beste Weg? Also wird es also noch mehr Sales oder nee, es gibt noch so zwei Features, an denen wir unbedingt bauen müssen oder dringend ein neues Land? Wo sind so die größten Hebel, wenn du wirklich in den Hockeystick rein willst?
Also unser Ziel ist knappe Verzwanzigfachung vom ARR das Jahr. Ich würde sagen, in dem Modus, in dem wir aktuell drinnen sind, ist es so, wir können nicht jedes Monat um 10% besser werden, dann sind wir zu langsam. Das heißt, so 70% Zeit muss unser Team darauf bringen, einfach besser zu werden. Besser im Sales, besser im Marketing, besser im Product und so weiter und so fort. 30% der Zeit müssen wir richtig verrückte Wetten eingeben, wo 9 von 10 scheitern, aber eine richtig gut funktioniert und wir dann neue Systeme darauf aufsetzen. Und das ist also das Grundmindset. Und mein Ziel oder meine Arbeit als CEO ist eigentlich konstant, die limitierenden Faktoren zu eliminieren. Das kann zum Beispiel, bei Sales ist es oft Zeit, also das hast du genügend Vertriebler. Ist zum Beispiel tatsächlich bei uns ein limitierender Faktor. Deswegen heiren wir jetzt auch so viel. Für viele Firmen ist auch Geld ein limitierender Faktor. So, müssen wir immer Geld besorgen. Dann ist so eine Überlegung so, hey, wie viel können wir eigentlich im Dachmarkt ausreizen? Wo da die Orts, dass wir eigentlich auch andere Länder schaffen? Auch Markt ist ein limitierender Faktor. Und eigentlich hier wirklich konstant zu hinterfragen und nicht zu sagen, hey, wir machen das in 3 Wochen, sondern wir machen das morgen, wenn es gut ist. Und dann geht sich eigentlich auch eine Verzwanzigfachung recht gut aus. Also alles, was wir schaffen müssen, ist konstant um 30% im Monat zu wachsen. Und es ist wirklich machbar in so einem frühphasigen Markt wie unseres ist. Es ist verdammt anstrengend, weil es ist kräftezerrend, nonstop den Status quo zu challengen und immer zu sagen, es ist nicht genug. Aber das ist halt part of the game, wenn wir das Ding global gewinnen wollen. Ja.
Wenn ich euch heute angucke, dann seid ihr ein AI-Telefonagent, aber in ein paar Jahren sagt ihr, im Grunde möchten wir auch so eine Art CRM sein mit E-Mails, WhatsApp, Chatbots, Multi-Channel.
Nicht in ein paar Jahren, Christoph. In ein paar Monaten.
Ich denke einfach zu klein. Das ist tatsächlich etwas, was dann als nächstes kommt, dass ihr sagt, wir möchten alle Bereiche, in denen kommuniziert wird, da möchten wir mit unseren Agenten um ihr helfen, Kommunikation besser zu strukturieren. Und
ganz genau. Wir spüren das jetzt schon bei unseren Kunden. Wir haben irrsinnig viele Kunden, für die eine Telefon-KI der erste Berührungspunkt mit KI, welche im Day-to-Day-Business ist. Viele haben schon ab und zu mit ChatGPT gespielt, aber es ist keine riesige Zeitersparnis. Und jetzt ist so, wow, Fonio, irgendwie das erste Mal, dass wirklich Entlastung da ist. Man spart sich 2 Stunden am Tag an Arbeit damit. Und viele checken dann, okay, das wäre doch, also das ist jetzt ziemlich greifbar. Und das wäre doch eigentlich cool, dass wir das auch für E-Mails nutzen, auch für Chatbots und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir da jetzt tiefer reingehen und daraus ein CRM zu bauen, ist dann auch der natürliche nächste Schritt. Ja.
Ich habe ja vorhin schon ein bisschen gesagt, vielleicht Peak SaaS hinter uns in manchen Bereichen. Glaubst du daran? Machst du dir Sorgen? Und wenn ja, was für SaaS-Unternehmen glaubst du, ja, das sind die ersten, die eigentlich leider von so Cloud Code und so weiter ersetzt werden?
Am Ende des Tages, again, ist eine Make or Buy-Frage. Und jede SaaS-Company, die in Wahrheit keinen sonderlich komplexen Code hat und wo es sehr günstig ist, sich das selber zu bauen, die ist da besonders gefährdet. Jede SaaS-Company, die ein sehr komplexes Produkt hat und viel Mehrwert generiert, Die ist aber super. Es wird oft zum Beispiel DocuSign als Beispiel gebracht. Das ist eine Milliardenfirma, die aber in Wahrheit ein recht simples Produkt hat. Das heißt, die sind natürlich unter enormen Angriff. Wenn man jetzt aber ein hochkomplexes Produkt hat, dann glaube ich, wird das noch ein Weilchen dauern. Trotzdem muss man sich die Grundsatzfrage stellen, so ist mein Produkt future-proof oder nicht? Und wenn es nicht ist, dann muss man sich selber attackieren. Einfach, dass man dann mit Kunden arbeitet über Lock-in-Effekte, wie es so große Firmen wie Salesforce machen und sagt, die kommen eh nie wieder raus, das ist ein Blödsinn. Das darf nicht über Verträge gehen, das muss über das Produkt gehen, dass der Kunde tatsächlich happy ist.
Was sind drei AI-Produkte, die du richtig stark findest, die eigentlich jeder mal nutzen sollte oder zumindest mal angucken sollte, um zu sehen, boah, die machen echt eine gute Art und Weise, die Leute ins Produkt zu ziehen.
Claude, dann Whisperflow und was ich super praktisch finde, ist jetzt kein crazy AI-Produkt und ist nur ein Wrapper, aber Fireflies haben wir in all unseren Calls drinnen, Google Meets und Zoom Calls, jeder Anruf wird transkripiert und direkt mit unserem HubSpot gesynkt. Und daraus können wir uns irrsinnig viele Automations bauen und macht richtig Spaß, damit zu arbeiten.
Ja, super, vielen Dank. Gibt es auch AI-Trends, die überschätzt sind? Ein, zwei oder drei sogar, je nachdem. Irgendwas, was dir einfällt, wo du sagst, oh, I don't see it, I don't get it.
Ich glaube, irrsinnig viel. Ich glaube, immer wenn wir die Diskussion haben, is AI a bubble or not, haben wir so die Thematik, ein Teil ja, ein Teil nein. Jedes AI-Produkt, das nachhaltig Mehrwert für ein Unternehmen stiftet, das ist keine Bubble. Es gibt aber auch viele Produkte, die eigentlich von den Early Adoptern leben, die KI-Beratungsagenturen, die gerade aus dem Boden schießen und Leute, die sich ein bisschen in ihrer privaten Zeit damit spielen und mal irgendwie 100 Euro wo reinchippen und schauen, was passiert, die werden dann schon mit der Zeit einen Dämpfer erleben. Das heißt, alles, wo kein richtiger Mehrwert dahinter ist, sondern mehr so ein Hype ist und Leute daraus LinkedIn-Postings machen, nur da wird, glaube ich, schon wieder einiges dabei sein, das dann wieder wegkommt und die Dinge, die wirklich nachhaltig Mehrwert liefern, die werden bleiben.
Du machst leider einen sehr entspannten Eindruck bei gleichzeitig sehr erfolgreicher Berufssituation. Das ist natürlich für mich jetzt, das kribbelt mich natürlich. Gibt's irgendwas, wo du gerade dir wirklich den Kopf drüber zerbrichst und sagst, oh, das ist wirklich etwas, das kriege ich so, das finde ich wahnsinnig schwer und die Leute sollen nicht denken, dass alles von alleine geht, denn da habe ich mal wirklich ein, zwei Themen, die machen mir auch richtig manchmal eine schlaflose Nacht. Gibt's irgendwas sowas gerade?
Ja, natürlich. Also erstens, die Arbeit, die wir gerade im Euphonium machen, ist unglaublich hart. Also das hier ist, wir leben gerade eben dafür und es macht Spaß. Also es ist mal das erste große Opfer, das wir bringen und ich liebe es. Aber das muss jedem bewusst sein, das hier ist nicht, it's not a walk in the park. Das zweite ist, die größte Challenge, die wir aktuell haben und ich möchte sie unbedingt lösen, ist tatsächlich Talent. Wir führen die Firma aus Wien heraus und Wien ist keine Startup-Stadt. Das heißt, normalerweise kannst du hergehen und von Mitbewerbern deren Team abwerben oder mal Leute an Bord holen, die schon wissen, wie das davor gemacht wurde. Schon jemand, der mal über 1 Million Euro im Monat an Marketing ausgegeben hat, aber nicht als Corporate, sondern in einem schnell wachsenden Startup. Das gibt es in Wien eigentlich nicht. Und das ist etwas, was uns irrsinnig fertig macht, weil wir gerade eben das erste Mal, wo wir das Team skalieren, merken, dass wir im Hiring ein bisschen eine Limitierung haben und jetzt auch tatsächlich beginnen, global zu hiren. Und mir ist aber ganz wichtig, dass unser Product-Team ist remote, aber Go-to-Market ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, vor Ort zu haben, weil das einfach einen Riesenunterschied macht. Und das macht mir gerade richtig Bauchweh. Also vor allem, wir hiren gerade einen Head of Sales und Head of Marketing, richtig schwer zu besetzen.
Super spannend. Unfassbare Geschichte. Tausend Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich habe erfolgreiche Gäste. Ich habe Gäste, bei denen ich nicht genau verstehe, was das Produkt so macht. Aber bei dir ist einfach auf so vielen Ebenen, sage ich irgendwie, ich verstehe das Produkt. Ich glaube an den Markt. Ihr habt ein riesengroßes Erfolgsthema schon hinter euch und habt gezeigt, dass ihr irgendwie ein super Team seid, dass ihr super wachsen könnt. Also ich kann mir super gut ausmalen, dass das wirklich wahnsinnig erfolgreich weitergeht. Und es war auf jeden Fall sehr beeindruckend, da heute mal zuzuhören und diese ganzen Insights zu bekommen. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und auch an den richtigen Tagen mal ein, zwei Stunden Freizeit.
Danke dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Danke euch zu Hause fürs Zuhören. Wenn du uns Support möchtest, dann gibst du dieser Folge am besten eine gute Bewertung und folgst unserem Podcast. Dann kannst du auch die nächste Folge wieder hören. Die kommen immer montags raus und einmal im Monat. Am letzten Freitag des Monats haben wir unseren Inside Talk, wo wir dann etwas länger und tiefer auf ein Thema eingehen. Bis dahin, komm gut durch die Woche. Probier mal phonio.ai aus und sag mal oder schreib mal zurück, wie es bei dir geklappt hat. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von
Daniel
und von Christoph. Tschüss.